Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 15. Die Schule meiner Träume von Florian Güsken und Andreas Heuden-Borchers aus Stern Nummer 16 vom 11.04.2019. Gelesen von Peter Treuner. Schluss mit dem Mittelmaß. Der Stern hat Kinder gefragt, wie sie am liebsten lernen würden, und Lehrer gefunden, die es schaffen, ihre Schüler zu begeistern. Denn an den Schulen entscheidet sich die Zukunft unseres Landes. Der erste Eindruck: überwältigend. Die Schule ist einladend, Licht, großzügig. Die Klassenräume offen, sauber. Es gibt Leseecken, Ruheinseln, Legos, Bildschirme an den Wänden. Und Gäste kehren vom Klo zurück mit einem staunenden: Hast du die Toiletten gesehen? Auf einer hellgrauen Stoffsackinsel liegen bäuchlings zwei sechsjährige Jungs, vor sich zwei Blätter, zwei Bleistifte und zwei Tablets. Im Netz suchen sie nach den Tieren, die auf den Blättern abgebildet sind. Sie gucken, wie deren Namen geschrieben werden. Dann schreiben sie selbst noch etwas ungelenk aufs Papier: Löwe, Maus, Nashorn. Ein paar Meter entfernt sitzt eine kleine Gruppe auf frühlingsgrünen Schaumstoffquadern. 8 Kinder, 2 Lehrer, 10 iPads. Sie lösen Rechenaufgaben. 2 Ecken weiter hüpfen einige Jungen und Mädchen, angefeuert von einer Lehrerin, auf einem Bein. Lockerungsübungen, damit sie sich gleich wieder besser auf den Unterricht konzentrieren können. Gegenüber brüten 4 Mädchen an einem Tisch über einem Text. Vieles passiert gleichzeitig, und trotzdem ist es nie laut. Ein Traum von Schule. Das Schöne ist, diese Traumschule gibt es wirklich. Das Blöde ist, sie steht nicht in Deutschland. Sie steht, und wahrscheinlich ist das kein Zufall, dort, wo die glücklichsten Menschen der Welt leben, in Finnland. In einem Land, in dem Lehrer zu den beliebtesten Berufen gehört, ähnlich anerkannt wie Arzt und Pastor. Wer Kinder unterrichten will, muss gut sein. Der Zugang zum Studium ist reglementiert. Es gibt viel zu viele Bewerber. Dabei ist das Gehalt eher mittelprächtig. Frank-Walter Steinmeier hat die Hiokawara-Schule in Oulu im vergangenen Herbst besucht. Danach schwärmte er: Diese Schule ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel Finnland in Bildung und Ausbildung investiert und wie ohne ideologischen Streit getestet wird, wie Kinder am besten unterrichtet werden. Die Bewunderung des Bundespräsidenten für die Finnen ist bezeichnend für den Zustand des deutschen Schul- und Bildungswesens. Ob Lesen, Schreiben, Mathe, das Land der Dichter, Denker und Tüftler steckt im internationalen Vergleich im gehobenen Mittelmaß fest. Zu den durchschnittlichen Leistungen gesellen sich zu viele Jugendliche, die die Schullaufbahn ohne Abschluss beenden. Vor allem Kinder mit Migrationshintergrund und aus sozial schwachen Familien. Und die nahe Zukunft wird kaum Linderung bringen. An der Hälfte der deutschen Schulen fehlen Lehrer. Quereinsteiger müssen die Lücken füllen. Amateure. Dabei sind selbst die Profis oft nicht gut genug vorbereitet für den anspruchsvollen Job, bei dem es schon lange nicht mehr allein darum geht, Fachwissen zu vermitteln. Im Zeitalter von Individualisierung, Digitalisierung und Migration sind Lehrer viel stärker gefordert als früher. Sie sollen nachholen, was Eltern bei der Erziehung versäumt haben. Sie kämpfen täglich an gegen Integrationsunwillen, überforderte wie überfordernde Mütter und Väter, gegen Respektlosigkeit und Angriffe. Sie ringen mit der Inklusion und leiden unter der Reformitis der deutschen Bildungspolitiker. Für frische Ideen, für Träume haben Lehrer kaum Freiraum, sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir brauchen eigentlich die Besten. Aber unter den Umständen bekommen wir die sicher nicht. Selbst Schulleiter will hier kaum einer werden. Allein in NRW ist jeder 9. Posten derzeit nicht besetzt. Dieser Stress für das Geld? In Schüttdorf in Niedersachsen ist die Stelle des Direktors an der katholischen Grundschule seit 2011 27 Mal ausgeschrieben worden. 27 Mal. 27 Hilferufe. Verhalt. Eine Schule leiten? Nein, danke. Laut einer Forsa-Umfrage glauben 86% der Schulleiter, dass Politiker bei ihren Entscheidungen den Schulalltag nicht ausreichend beachten. Dabei lohnte sich das Zuhören und das Hingucken. Es gibt in Deutschland durchaus kleine OLUs, Schulen mit Lehrern und Direktoren, die für ihren Traum von einer besseren Schule kämpfen und ihm jeden Tag ein wenig näher kommen. Und los, ruft Stefan Megerle. Sofort steigen Joshua, Vincent, Nikolas, Tom und Alisa auf ihre Räder. Die 5 Kinder fahren an diesem sonnigen Frühlingsmorgen nicht in ihre Schule. Sie sind schon da, hinten, im Klassenzimmer der 5a des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums in Aschaffenburg. Dort stehen, schön nebeneinander, 5 Ergometer, Heimtrainer. An jedem ist unterhalb des Lenkers ein Pult angebracht, damit die Kinder beim Strampeln auch schreiben können. Gaga? Nein, Wissenschaft. Es ist bewiesen, dass Bewegung dafür sorgt, dass Schüler besser lernen. Am Friedrich-Dessauer-Gymnasium wird nur noch mit Methoden unterrichtet, die nachweislich helfen. Als gut gilt, was wirkt. Wie evidenzbasierte Medizin. In der 5a wechseln die Schüler auf den Ergometern immer durch. Jeder soll jeden Tag mindestens eine Schulstunde strampeln. Joshua, Tom und die anderen sind in Fahrt gekommen. Stefan Megerle, 36, Deutschlehrer und Klassenleiter, beginnt mit dem Unterricht. Er hat eine Kochplatte auf einen Tisch gestellt. In einen Messbecher füllt er Milch. Megerle will Vanillepudding kochen. Die Kinder sollen den Prozess in ihren Heften möglichst genau beschreiben. Megerle gibt das Puddingpulver in die Milch und rührt. »Jetzt wird's breiartig«, sagt er. Die 5 treten weiter in die Pedale. Auch Schulleiter Michael Lummel ist heute schon Rad gefahren. Vom Bahnhof über den Main rüber zur Schule. Einem kaltfunktionalen Bau mit Waschbetonfassade. Der 51-Jährige ist ein sportlicher Typ. Direkt, schnörkellos, der Anzug sitzt. »Das hier«, sagt er in seinem Direktorenbüro, »ist ein ganz normales bayerisches Gymnasium. 1350 Schüler. Nur der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund sei mit knapp einem Viertel eher hoch. Viele Schüler stammten auch aus sozial schwachen, bildungsfernen Familien. »Wir haben den Querschnitt der Gesellschaft bei uns«, sagt Lummel. »Damit müssen wir umgehen.« Als er die Schule vor 6 Jahren übernahm, wurden 2,5-mal mehr Schüler nicht versetzt als im bayerischen Schnitt. Bei den Kindern aus Migrantenfamilien war die Quote noch höher. 14 Schüler rasselten noch 2012 durchs Abitur. Die Herausforderung war offensichtlich. Wie schaffen wir es, unsere Schülerschaft erfolgreich zum Abitur zu bringen? Lummels Antwort lautete: mit Wissenschaft und dem Mut zum Ungewöhnlichen. Deshalb die Ergometer und deshalb sein Grundsatz: die Lehrer stehen im Mittelpunkt. Mit diesem Fokus orientiert sich Direktor Lummel an den Arbeiten des Bildungsforschers John Hattie. Der Neuseeländer wertete für sein Buch »Lernen sichtbar machen« erstmals umfassend Studien darüber aus, wie sich Unterrichtsmethoden auf den Erfolg von Schülern auswirken, gemessen in Effektstärken. Hattie räumte somit einigen Mythen und Moden auf. Jahrgangsübergreifende Klassen etwa bringen allein wenig, ebenso offene Lernformen. Entscheidend ist bei allem der Lehrer. What teaches to matters, lautet Hattie's Mantra. Es kommt darauf an, was der Lehrer macht und dass er weiß, was er tut. Nur das zählt. Denn der Lehrer ist der größte Effektverstärker, wenn er ein Vollprofi ist, dem in jedem Moment bewusst ist, mit welcher Lehrmethode er Schüler am besten erreicht. Lummel griff diese Erkenntnis auf und verlangte von seinen Kollegen, sich ständig in Frage zu stellen. Verwende ich die richtige Mischung an Unterrichtsmethoden? Vermittle ich das Wissen gut? Wie nehmen andere meine Arbeit wahr? Wir brauchen lernende Lehrer, sagt Lummel. Er erweiterte auch die Schulleitung. Die Lehrer sollten mehr Ansprechpartner haben, Coaches. Nun sitzt öfter mal ein Beobachter in den Klassenzimmern. Es gibt mehr Gespräche und konkrete Zielvereinbarungen. Wer möchte, kann seinen Unterricht filmen lassen, um ihn danach zu besprechen. Mit Szenenkritik wie bei der Nachbesprechung eines Fußballspiels. Strampeln und schreiben. Auch Megerle lässt sich heute filmen. Im Raum der 5a hat seine Kollegin Bettina Henn ein Stativ mit Videokamera aufgebaut. Sie zeichnet auf, wie Megerle den Pudding fertig kocht. Jetzt blubbert's. Ihn in eine Schale füllt, mit Himbeeren verziert und zum Abkühlen auf das Pult stellt. Die Kamera hält auch fest, wie Megerle den Schülern Tipps gibt. Schreibt nicht immer dann, 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 wie er sie erst im Team arbeiten lässt und dann allein. Zwischendrin ermahnt er die Kinder auf den Ergometern, vergesst das Strampeln nicht. Mit den geänderten Methoden ist das Friedrich-Dessau-Gymnasium ziemlich erfolgreich. Die Kultusministerkonferenz kürte es 2017 zu Deutschlands Jugend-Forscht-Schule des Jahres. Im Jahr darauf gewann das Gymnasium den Deutschen Lesepreis für herausragende Leseförderung. Vor allem aber liegt die Durchfallquote jetzt deutlich unter dem bayerischen Schnitt. Das Abitur hat vergangenes Jahr nur ein einziger Schüler nicht geschafft. Die Erfolge zeigen, so geht gute Schule. Lehrer Megerle ist jetzt mit seinem Stoff durch. Es gongt. Runter von den Stühlen, runter von den Ergometern, ran an den Pudding. In Berlin steht derzeit auch eine Art gigantischer Puddingtopf bereit, gefüllt mit 5 Milliarden Euro. Das Geld aus dem sogenannten Digitalpakt von Bund und Ländern soll Deutschlands Schulen technisch endlich fit machen fürs 21. Jahrhundert. Etwas finnischer werden lassen. WLAN, Whiteboards, iPads. Alles überfällig, ja. Allerdings besteht die Gefahr, dass die vielen Milliarden zu wenig bewirken, weil die Menschen, auf die es ankommt, gar nicht wissen, was sie mit den neuen Geräten und Möglichkeiten anfangen sollen. Die Lehrer. Dabei gibt es auch hier Vorbilder, die für die digitale Traumschule kämpfen, zum Beispiel in Freiburg. »Schauen Sie«, ruft Patrick Bronner. Der 40-Jährige fuchtelt mit seinem iPad vor dem Reporter herum. An das Gerät hat er eine Wärmebildkamera gesteckt. »So sehen wir aus, wenn ich uns damit aufnehme. Die Gesichter sind rot, die Zähne gelb. Früher waren die Kameras teuer. Jetzt sind sie so günstig, dass ich sie den Schülern mit nach Hause geben kann.« Die entdecken damit Dinge in ihrer Umwelt, die sie vorher nicht sehen konnten. Und im Unterricht besprechen wir das dann. Dr. Patrick Bronner unterrichtet Mathematik und Physik am humanistischen Friedrich-Gymnasium, einen mächtigen Jugendstilbau aus rotem Sandstein. Hastig führt er durch den Vorbereitungsraum für die Experimentalphysik, sein Reich. Hohe Decken, Parkett, holzumrahmte Vitrinen. Im Schrank 16 hortet Bronner Sensoren für die iPads. Regal 16C, Lichtsensoren. 16D, Temperatursensoren. 16F, Bewegungssensoren. Über eine App lässt Bronner Erde, Sonne und Mond virtuell durch den Raum kreisen. So versteht man erst, was der Mondschatten ist, ruft er. Und der Zuhörer versteht, wieso dieser Studiendirektor mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet worden ist. Für innovativen Unterricht. Dabei sind Sensoren und Apps eher der unwichtigere Teil von Dr. Bronners Mission. Viel wichtiger ist, wie es Bronner und einer Handvoll Kollegen gelungen ist, das Gymnasium mit seinen 400 Schülern, 50 Lehrern und den Eltern ins digitale Zeitalter mitzunehmen und die Balance zu finden zwischen digitalem Hurra und pädagogischem Nutzen. Es ging ziemlich bescheiden los. Vor 4 Jahren ließ Bronner Schüler erforschen, bei welchen Experimenten man digitale Medien sinnvoll einsetzen kann. Schnell hatten sie 60 Beispiele gefunden. Coole Sachen wie die Aufgabe: Ist es möglich, mit dem Smartphone aus Biergläsern ein Musikinstrument zu machen? Nicht nur die Schüler waren begeistert. Wie kann ich so auch meinen Unterricht verzaubern? Fragte der Lateinlehrer. Aber noch fehlten Geräte und eine gute Internetverbindung. Bronner kümmerte sich. Er führt in ein Klassenzimmer und zeigt an die Decke. Dort hängt ein WLAN-Router, eine Streamingbox und ein Beamer. Links und rechts neben der Tafel sind 2 Lautsprecher angebracht. Über einen Wandschalter lässt sich das Internet jederzeit ein- und ausschalten. Spektakulär ist das nicht. Aber interaktive Tafel mit allem Drum und Dran wären viel zu teuer gewesen, sagt Bronner. Und sie hätten keinen Mehrwert gehabt, denn didaktisch können wir so in Kombination mit Tablets viel mehr machen und parallel nutzen wir die Kreidetafeln. Kosten pro Klassenzimmer rund 1.300 Euro. Bald hatten sie alle 30 Unterrichtsräume ausgerüstet. Der Durchbruch aber gelang erst, als jeder Lehrer mit einem eigenen iPad ausgestattet war. Stolz demonstriert Bronner, wie die Kollegen nun ihre Klassenbücher digital führen können, wie sie Noten und Arbeitsmaterialien verwalten, wie sie aber auch einzelnen Schülern das Internet abdrehen können, wenn die nur Mist damit machen. Bronner überforderte die anderen Lehrer nicht, er weckte sanft ihre Begeisterung. Ohne die Eltern geht es nicht. Weil Geld fehlte, durften die Schüler zunächst ihre eigenen Smartphones und Tablets nutzen. Dann konnte die Schule immerhin iPads für jeden Schüler der 7. Klasse bestellen. Das ist ideal, sagt Bronner. Hier können wir bestimmen, was für Apps da drauf sind. Wir können den Unterricht vereinheitlichen. So haben wir als Lehrer die Kontrolle. Es war ein mühsamer Weg, bis das System funktionierte. Immer wieder tauchten neue Fragen auf. Was macht ihr, wenn sich Eltern die Zusatzkosten für die Geräte nicht leisten können? Welche Apps dürfen verwendet werden? Wer kümmert sich, wenn der Server abstürzt? Wer hilft bei der Wartung? Und, ach ja, was ist mit der Strahlung? Das Friedrich-Gymnasium liegt in Freiburg-Herdern, einem Viertel, in dem die Eltern sehr genau beobachten, was an der Schule passiert. Wir haben jede Frage, jede Kritik ernst genommen, denn ohne die Eltern geht das nicht, sagt Bronner. Aber warum macht er sich selbst solchen Stress? Weil er ein Nerd sei, so nennt er sich selbst. Und auch, weil ich selbst erfahren habe, wie engagierte, hartnäckige Lehrer das Leben von Schülern beeinflussen können. Über Generationen hinweg betrieb seine Familie eine Bäckerei in Freiburg. Auch er sollte die Tradition fortführen. Schule spielte keine große Rolle. Doch dann, auf der Hauptschule, erkannte eine Lehrerin sein technisches Interesse. »Der muss auf die Realschule«, sagte sie. »Warum? Der ist doch bald wieder da«, höhnte der Schulleiter. Bronner kam erst nach Jahren wieder. Er machte die mittlere Reife, dann das Abitur. Schnitt 1,0. Mit dem Zeugnis und einem Strauß Blumen bin ich zu der Hauptschule zurück. Das Zeugnis war für den Direktor, die Blumen waren für die Lehrerin. Diese Erfahrung hat ihn geprägt und hat ihn, einen der besten, Lehrer werden lassen. Es sind Typen wie Patrick Bronner, die Schüler fürs Lernen begeistern können. Die Schule zu einem Erlebnis machen, zu einem Traum. Ende voriger Woche stellte Bronner der Kultusministerin von Baden-Württemberg sein Konzept vor, wie die Milliarden aus dem Digitalpakt nicht sinnlos in Einzelprojekten verpulvert werden. Möglichst viele Schulen sollen sich an einheitliche Standards halten für Netzwerke, für Cloud-Systeme, für die Wartung. Außerdem ist er in die CDU eingetreten. Bei der Kommunalwahl kandidiert er für den Freiburger Gemeinderat. Wenn die Politik nicht auf den Lehrer hört, findet er, dann geht der Lehrer eben in die Politik. Ingrid König hat einen anderen Weg gewählt, um für bessere Schulen zu kämpfen. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, was schiefläuft in der deutschen Bildungspolitik und was anders werden muss. König, 65, war bis Februar Rektorin der Berthold-Otto-Grundschule im Frankfurter Stadtteil Griesheim. Eine, wie es so schön heißt, Brennpunktschule. 275 Kinder, 9 davon ohne Migrationshintergrund, untergebracht in einem Gebäude, das so aussieht, wie man sich eine heruntergekommene Schule für Chancenlose vorstellt. In fast allem das Gegenteil der Freiburger Idylle. Wenn Ingrid König von ihrer Schule und ihren Schülern erzählt, merkt man sofort, mit welcher Leidenschaft sie Lehrerin war, obwohl ihre Geschichten eher von den Schattenseiten ihres Berufes handeln. Von Erstklässlern, die noch nie ein Buch oder eine Schere in der Hand hielten. Von Eltern, die schreiend im Lehrerzimmer stehen. Von Schulämtern, die ihre Lehrer im Stich lassen. Das Desaster an deutschen Schulen ist flächendeckend, urteilt sie. Zu wenige Lehrer, mangelnde technische Ausstattung, zu wenige Sozialpädagogen und Erzieher, zu wenig Geld selbst für grundlegendste Reparaturen und Sanierungen. Dafür viel zu viel Ideologie, zu viele Experimente und immer neue Aufgaben für die ohnehin mit dem Rücken zur Wand stehenden Lehrkräfte. Frage: Frau König, wenn Ihnen die gute Fee vorbeikäme, welche 3 Wünsche hätten Sie? Lehrer, Lehrer, Lehrer. Sofort sprudelt es aus ihr heraus. Als erstes autonome Schulen, die soweit wie möglich selbst bestimmen können, wie sie die Kinder unterrichten. Zweitens genug Geld fürs Personal, das die Schulen ausgeben können, für mehr Lehrkräfte oder für Sozialarbeiter oder für einen Bibliothekar oder. Besser noch und. Drittens, überall Ganztagsschulen mit kostenlosem Mittagessen für alle. Damit wären die 3 Wünsche weg, aber Frau König sprudelt weiter. Genug Räume, saubere Schulen sowie, sehr wichtig, Eltern, die ihre Kinder erziehen und nicht dauernd Lehrern auf die Pelle rücken. Und ganz bestimmt nicht zuletzt Lehrer, Lehrer und noch mehr Lehrer. Ein Wunschtraum von Schule, von dem die deutsche Realität weiter entfernt ist als Till Schweiger von einem Oscar. Der deutsche Staat hat Ingrid König übrigens über Jahrzehnte immer wieder auf Fortbildungen geschickt. Nach Spanien, nach Frankreich, sogar eine Woche ins kanadische Alberta. Dort lernte sie fröhliche, selbstbewusste Kollegen kennen, die das Budget an ihrer Schule selbst verwalten konnten. Es gab zwar gerade keinen Kunstlehrer und deshalb auch gerade keinen Kunstunterricht, dafür aber 7 Stunden Mathe die Woche und jeden Tag Sport. Und am Ende des Schuljahrs wurde der Schüler, der sein Sozialverhalten am stärksten verbessert hatte, ebenso ausgezeichnet wie die Schülerin mit den besten Noten. Nach ihrer Reise schrieb Ingrid König alles auf. Die Reaktion der Schulbürokraten auf ihren Bericht fiel aus. Sie fiel immer aus, egal wo sie war, was auch immer sie an Erfahrungen aufschrieb. Anregungen, Vorschläge interessierten offenbar niemanden. Eine letzte Frage, Frau König. Was macht einen guten Lehrer aus? Da sprudelt es weiter aus der einstigen Rektorin. Er muss sein Handwerk gut können. Er muss seinen Beruf nicht erdulden. Er muss dafür brennen. Er muss Vorbild sein. Er muss konsequent sein. Er muss sich überlegen, was er will. Das muss er seinen Schülern mitteilen und darauf bestehen. Er muss ein offenes Ohr haben für seine Schüler. Banalitäten? Im Grunde ja. Aber offenbar müssen sie immer noch wiederholt werden. Vielleicht sollten vor allem die deutschen Bildungspolitiker einfach mehr auf die Lummels, Bronners und Königs hören. Die wissen, was Lehrer brauchen, um ihren Job gut machen zu können. Auf Ratschläge, die lauten, die Lehrkräfte müssen sich ihrer Kernaufgabe widmen können, gutem Unterricht. Oder die Ausstattung von Schulen muss gerade in Städten und Stadtvierteln mit sozialen Problemen überproportional verbessert werden. Zum Schluss sollten wir vielleicht doch noch einmal kurz ins Land der glücklichen Menschen und angesehenen Lehrer zurückkehren. Selbst bei den Finnen gibt es natürlich nicht nur eitel Sonnenschein. Aber sie kümmern sich darum, dass die Kinder der Abgehängten nicht noch weiter abgehängt werden. Positive Diskriminierung heißt das Motto. Schulen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Kindern, die aus ärmeren, bildungsfernen oder eingewanderten Familien kommen, erhalten mehr Geld als andere. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen inzwischen auch Hamburg und Berlin. Die finnischen Schulen dürfen allerdings völlig frei entscheiden, wofür sie die zusätzlichen Mittel ausgeben. Für gewöhnlich nutzen sie das Geld für mehr Personal, sagt Pia Packerinen, die für Bildung zuständige Vizebürgermeisterin von Helsinki. Die Gleichung ist simpel. Mehr Lehrer und Erzieher, kleinere Klassen, höhere Aufmerksamkeit und Förderung für jeden einzelnen Schüler. All das führt in der Regel zu besseren Leistungen, zufriedeneren Schülern. So einfach ist das manchmal in Finnland. Das ist eine Bankrotterklärung. Schulpädagoge Klaus Zierer über Charakter, Computer und Quereinsteiger. Inklusion, Integration, Digitalisierung. Lehrer sollen alles richten. Sind sie dafür ausreichend ausgebildet? Nur bedingt. Die Lehrerbildung kann zwar nie auf alle möglichen Herausforderungen vorbereiten, aber wir haben uns an den Universitäten zu sehr darauf beschränkt, Fachwissen zu vermitteln. Pädagogik und Didaktik kommen zu kurz. Was zeichnet gute Lehrer aus? Sie müssen Profis sein. Gute Lehrer müssen immer wieder neu darüber nachdenken, passt das, was ich mache, zu den Lernenden? Fordere ich sie damit heraus? Wie begeistere ich sie? Wie motiviere ich sie? Am meisten lernen wir doch bei Lehrern, die uns packen und uns in Bereiche führen, von denen wir zuvor nichts gewusst haben. Dabei geht es nicht nur um bloßes Wissen, sondern vor allem um Charakter, um Herz und Haltung. Herz und Haltung lassen sich nicht im Studium antrainieren. Teilweise schon. Für den Lernerfolg ist es ganz entscheidend, dass Lehrer zusammenarbeiten. Aber wir bilden Lehrer zu Einzelkämpfern aus. Das muss anders werden. Ist der Lehrer eher Lotse oder Kapitän? Das hängt vom Leistungsstand des Lernenden ab. Bei einem Anfänger bin ich als Lehrer der Kapitän, bestimme die Richtung. Bei einem fortgeschrittenen Schüler bin ich Lotse, gebe eher Impulse. Irgendwann muss ich sogar von Bord gehen. Der Lernende muss sein Lernen selbst in die Hand nehmen. Das ist das Ziel, das hinter jedem Bildungsprozess steht. Selbstständigkeit. Entscheidend ist, dass Lehrer flexibel sind. Das ist viel verlangt. Rund 40% in den Kollegien sind über 50 Jahre alt. Mit dem Alter hat es wenig zu tun. Lehrer müssen ihre Aufgabe als lebenslangen Professionalisierungsprozess begreifen. Aber bei vielen herrscht die Haltung vor, dass sie den Beruf nach dem Staatsexamen bis zur Pension ausüben können, ohne sich verändern zu müssen. Schule werden wir aber nur verbessern, wenn wir die Menschen mitnehmen. Die 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt sind nur dann sinnvoll, wenn die Lehrer genau wissen, wie kann ich die neue Technik im Unterricht so nutzen, dass die Lernenden am meisten davon profitieren. Genau damit sind Kollegen oft noch überfordert. Lebenslange Professionalisierung heißt Fortbildung. Nur hat es die systematisch nie wirklich gegeben. Manche Lehrer haben sich selbst etwas beigebracht, manche haben nichts gemacht. Es gibt kaum Angebote, das ist eine Bankrotterklärung. Sie wünschen sich Profis, gerade aber stellen viele Schulen Quereinsteiger ein, Amateure. Ich will keinem Quereinsteiger zu nahe treten. Aber aus bildungspolitischer Sicht ist auch das eine Bankrotterklärung. Wir müssen uns dennoch bemühen, sie möglichst gut zu qualifizieren. Das ist eine der dringendsten Aufgaben. Ohne Quereinsteiger wird es die nächsten Jahre nicht gehen. Ida, 6, 1. Klasse, Grundschule. Wenn ich von Schule träume, dann träume ich von der Pause. Fast immer spielen wir Pferde. Danach kommt das unter dem Tisch sitzen. Das dürfen wir im Kunstunterricht, wenn wir vor den anderen fertig sind. Lehrer mag ich, wenn sie nicht zu viel schimpfen und es trotzdem nicht so laut ist. In unserer Klasse ist es oft sehr laut. Wir haben sogar Ohrenschützer, die wir dann manchmal anziehen müssen. Semir Duman, 17, 11. Klasse, Gymnasium. Mein Traum von Schule ist es, selbst etwas bewegen zu können. Darum war ich Schülersprecher. Lehrer, die für ihren Stoff brennen, finde ich toll. Was ich vermisse, es geht zu oft um Wissen, das uns nicht weiterbringt. Und das Schulsystem ist zu sehr an Leistungen orientiert. Wie wir eine Steuererklärung machen oder die Kommunalwahl funktioniert, davon haben wir nach dem Abschluss keine Ahnung. Julian, 11, 5. Klasse, Gymnasium. Mein Traum ist es, dass Lehrer fair sind und alle Kinder gleich behandeln. Ich mag es, aktiv zu sein. Auf dem Hof haben wir Tischtennisplatten, in den Pausen spielen wir Fußball. Und wir haben Bienen, um die wir uns kümmern. Was ich toll finde, jeden Morgen haben wir Freiarbeit und können den Lehrern alle Fragen stellen, die wir haben. Mina, 13, 7. Klasse, Gymnasium. Wenn ich von Schule träume, dann träume ich von einem Klassenzimmer mit genügend Platz zum Lernen, von einer Umgebung, in der man sich gerne aufhält, mit gutem Licht, Pflanzen und Tischen, unter denen keine Kaugummis kleben. Außerdem fände ich es gut, wenn die Schule erst um 9 Uhr beginnen würde, dann wären wir alle viel ausgeruhter. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten, Redaktion, Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsche Zentralbücherei für Blinde, DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzb.de. Internet www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern/Zeitbrei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8 als Ziffer LXXX.